Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer, und jetzt muss ich selbst nachgucken, weil ich es nicht weiß. Ich glaube, 151 sind wir mittlerweile, oder?
Ich hätte jetzt gesagt...
Nee, 152, ach, eieiei. Da habe ich schon den Einstieg verkackt. Das passt aber irgendwie zum heutigen Tag, glaube ich. Ja, heute in kleiner Stammbesetzung, außer mir noch dabei, die Alex.
Servus.
Genau, der Herr Marvin lässt sich entschuldigen, hat uns aber jede Menge Audiomaterial geschickt, was wir irgendwie versuchen werden, so zwischendrin mal unterzukriegen. Ja, wir haben bestritten das erste Pflichtspiel der Saison. Ganz hervorragend im Pokal gegen Berlin. Alex, deine Meinung dazu?
Ja, was will ich da viel zu sagen?
Dass du es nicht gesehen hast.
Doch, ich habe es ja mittlerweile gesehen.
Okay.
Gibt ja Aufnahmegeräte und so.
Aufnahmegeräte. Ja, das mit der Aufnahme hatten wir heute auch schon. Das ging jetzt eher so semi-gut.
Nee, also ich habe das Spiel mittlerweile gesehen. Ich habe es nicht quasi live am TV verfolgt, aber mittlerweile nachgeschaut. War eine zähe Sache, weil ich ja vorher wusste, wie es ausgeht. Und wenn man vorher weiß, wie es ausgeht, ist es noch viel langweiliger, wie wenn man es live mitguckt.
Ja, kleine Story am Rande. Ich hätte es gerne live im TV geschaut, mit dem Ergebnis, dass ich auch gerne bereit gewesen wäre, diese, unterschiedlichen Preise, die Sky da aufruft für so ein Tagesticket, weil wenn du in der Übersicht guckst, was denn so ein DFB-Pokal-Tagesticket kostet, wenn du quasi alle Spiele gucken willst, dann sagen sie dir 15 Euro. Wenn du auf die Bestellseite gehst, dann sagen sie dann 20 Euro. Und wenn du dann sagst, ja, ich bin Entertain-Kunde und ich gucke Sky über Entertain, dann zeigen sie dir die lange Nase und sagen, Edgy Badge, geh weg.
Okay.
Fand ich sehr nett, deswegen hatte ich dann irgend so einen ruckligen Stream, aber der hat wenigstens mehr gezeigt als das, was Sky mir da geboten hat.
Ja, das Krasse dabei ist ja auch, habe ich gelesen, dass wenn du dieses Super-Duper-Ticket kaufst für, ich glaube, ein 20 oder so das Wochenende,
ja,
dann kannst du zwar alle Spiele live sehen, aber die Zusammenfassung von alle Spiele, alle Tore darfst du schon wieder nicht mehr sehen.
Nee, es gilt ja nur für die Spiele.
Genau, das Ticket nur für die Spiele gilt. Also alles, was dann so dazwischen kommt an Zusammenfassungen oder Interviews oder so, wirst du wieder rausgeschmissen. Sky ist schon so eine Sache.
Ich habe das Geschäftsmodell von denen noch nicht so ganz verstanden, aber gut.
Ich kurz zusammengefasst, wir sind weiter, wir haben 2-0 gewonnen. Wir haben ganz ansehnliche erste 20 Minuten gezeigt. Und dann wurde es aber von Minute zu Minute auch träger. Klar haben wir dominiert. Klar haben wir den deutlich höheren Ballbesitzanteil gehabt. Also ich glaube, da, ohne Statistiken zu kennen, sind bestimmt 70% Ballbesitz rausgekommen. Aber so richtig zwingend vors Tor sind wir irgendwie nicht mehr gekommen. Da waren ein paar Chancen dabei. Da war in der ersten Halbzeit noch eine ganz gute Chance von Valdes dabei. In der zweiten Halbzeit, als Meier reingekommen ist, hatte der eine ganz gute Kopfballchance gehabt. So richtig pralle war das nicht. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, da standen halt auch 11 Leute hinten drin. Das wird in der Bundesliga vielleicht bei dem einen oder anderen Gegner ein bisschen anders aussehen. Aber auch gegen so Sachen müssen wir irgendwie ein Mittel finden.
Ja, ich glaube gar nicht, dass das bei so wenigen Gegnern anders aussehen wird. Die meisten werden nicht so spielen wie Berlin.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also ich fand sogar, dass wir in mehr als 20 Minuten nicht schlecht waren. Ich fand die komplette erste Halbzeit eigentlich nicht so verkehrt.
Okay.
Dafür haben wir in der zweiten extrem nachgelassen. Ich fand auch, dass Meier nach seiner Einwechslung, er hatte zwar dann irgendwie relativ schnell diesen Kopfball, wo alle schon gelobt haben, da ist er und tralala, aber also richtig auf der Höhe fand ich halt auch nicht. Also du hast halt schon gemerkt, dass der Kerl nicht fit ist. Und das Ding, was er da am Ende gemacht hat, das war halt auch nur, weil Berlin halt vollständig aufgehört hatte zu spielen.
Genau, also das war ja, das war auch gar nicht so souverän durchgezogen von ihm. Also da hatte ich auch nochmal die Luft angehalten und mir gedacht, oh Gott, nett, dass er noch vertändelt. Also da sind zwei Leute am Anfang relativ deutlich hinter ihm gestartet, die aber gut aufgeholt haben. Klar, er hat einen Ball dabei gehabt und so, aber er war jetzt auch nicht irgendwie so souverän vorne durchgelaufen. Er hat zwar nachher noch den Torwart getunnelt, also ja, war halt ein Ding, musste machen, wenn du Meier bist. Aber ansonsten hast du schon recht, da war jetzt nicht so, dass du sagen konntest, Meier kommt rein und ist der absolute Impulsgeber. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich von Inoue nicht zu 100% überzeugt war. Also klare Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, gar keine Frage. Aber nach wie vor gibt er immer noch zu spät ab. Der versucht immer noch einen Schlenker zu viel zu machen. Und dann, wenn er abspielt, dann sind halt die Situationen einfach vorbei. Also er verpasst halt ganz, ganz oft die Chance,
ja, aber
schnell zu passen, ohne noch 33 Mal zu dribbeln.
Das Problem hat Meier aber auch. Das hatten aber auch einige, fand ich, in dem Konstrukt, die eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, da jetzt irgendwie mal den Ball aufs Tor zu bringen. Aber
also wer mir da spontan noch einfällt, wäre DJ Akbar.
Ja.
Der hat mich schier wahnsinnig gemacht, der Typ. Also das waren ja vogelwilde Zeiten, wie in seinen besten Phasen.
Ja, ja, und noch eine Kurve und noch an einem vorbei. Und genau. Am besten das Ding noch irgendwie in eine Tüte gewickelt, damit es nicht dreckig wird. Ja?
Genau.
Also das war schon, also...
Ja, aber vielleicht nochmal, um kurz so der Reihenfolge Inoue einfach nochmal abzuhaken.
Ja, Entschuldigung.
Ich glaub einfach, dass er nicht, wie momentan von der Presse ziemlich gehypt wird, den Durchbruch geschafft hat, Meier von der Position verdrängt hat. Ich glaube, dass er momentan vielleicht ein bisschen die Nase vorn hat vor Meier, weil er einfach flexibler ist und sein Aktionsradius ist einfach größer. Meier läuft zwar in großen Schritten viel vor und zurück, was aber oftmals auch gar nicht so richtig abgestimmt mit der restlichen Mannschaft ist. Bei Inoue siehst du einfach, dass der viel mehr nach links und rechts guckt und viel mehr auch guckt, wo er gerade agiert, aber dann halt, wie gesagt, nicht abspielt, immer noch mal dribbelt. Und am Ende des Tages glaube ich einfach auch nicht daran, dass Hasebe der große Integrator ist und ihm irgendwie jetzt den Zugang zur Mannschaft ermöglicht. Wenn der Kerl nicht ganz, ganz schnell lernt, Deutsch zu sprechen, bleibt das ein Problemfall. Und ich würde ihm jetzt einfach mal prophezeien, dass er in 5, 6 Wochen wieder weg vom Fenster ist, dass die ganze anfängliche Euphorie dahin ist, und glaube einfach, dass diese Hasebe wird mir helfen Nummer, die wird genauso wenig funktionieren, wie Chris Kayo nicht geholfen hat. Also entweder packst du es alleine oder du packst es gar nicht. Was daraus resultieren könnte, ist, dass der große Gewinner am Ende des Tages immer noch Marc Stendera sein könnte. Ich war ja immer derjenige, der so ein bisschen gesagt hat, Ball flach halten. Aber wenn ich mir angucke, was ein Inoue momentan leistet, was ein Meier dagegen hält, dazu muss man sagen, Meier auch immer noch angeschlagen, also heute auch schon wieder im Training nicht dabei, weil Knie, der kann noch nicht 100% fit sein. Und da muss man einfach mal gucken, was auf der Position passiert. Aber ich würde mal unken, dass die Herren Inoue und Meier sich vielleicht noch mal warm anziehen sollten und am Ende des Tages nicht vielleicht doch noch ein lachender Dritter auf dem Platz steht.
Der da wäre Stendera.
Genau, der da wäre Stendera. Das sind für mich die drei Kandidaten für die Position auf der, ja, sagen wir mal, auf der 10, in der Mitte halt. Und ich glaube, ein Stendera würde dem Spiel alleine durch Freistöße und Ecken gut tun. Ich meine, keine Ahnung, Inoue tritt wieder die kurze Ecke. Ey, ich könnte kotzen. Was ist denn das für eine Nummer?
Ich habe schon angefangen zu schreien, als ich gesehen habe, dass er bei der Ecke zur Eckfahne gelaufen ist. Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein.
Und da dachte ich mir noch so, okay, vielleicht kommt er hoch. Nein, wir passen ihn kurz nach vorne. Super.
Ich habe dann gedacht, von wegen, naja gut, vielleicht war es eine Ausnahme. Vielleicht dürfte er die erste Ecke schießen. Bei der zweiten wieder. Warum?
Ja, vor allen Dingen, also ich meine, wer tritt denn dann ansonsten noch die Ecken? Von rechts die Ecken tritt auf einmal Jakba. Die kommen ja jetzt auch nicht irgendwie brandgefährlich.
Inoue und Jakba, das sind nicht die Menschen, die ich für Ecken sehe.
Nö. Also da haben wir...
Das waren sie auch noch nie. Also ich verstehe auch nicht, wie man auf dieses schmale Brett kommen kann.
Nee. Wahrscheinlich, weil es die kleinsten sind und die in der Mitte am wenigsten fehlen.
Vielleicht geht es auch nach der Devise, naja, wenn sie da an der Ecke stehen, können sie am wenigsten Schaden anrichten. Aber sie bringen halt auch nichts.
Ja, leider.
Ja, also da können ja irgend so ein Gartenzwerg da hinstellen und da wäre auch gut.
Also so eine kurze Ecke kriege ich auch noch getreten.
Ich wahrscheinlich auch, ja, aber...
Gut, danach der schnelle Antritt, der wird bei mir ein bisschen fehlen, aber ansonsten... Nee, aber also Ecken und Standards müssen wir auch ein bisschen gefährlicher werden. Das, glaube ich, kann man unterm Strich sagen, ja.
Ein bisschen? Also ich warte auf die erste Mannschaft, die sich geschlossen nicht in ihren eigenen 16er stellt, weil sie wissen, dass wir uns den Ball gegenseitig vom Kopf schlagen werden. Falls er überhaupt dahin kommt.
Das wäre mal eine clevere Nummer. Das könnte sogar funktionieren.
Das wird funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also so ungefährlich wie unsere Ecken da sind, meine Güte, Fresse, nein. Ich komme mir schon vor wie Marvin, so wie ich mich hier gerade aufrege.
Einer muss ihn ja auch vertreten.
Genau, apropos Marvin, der hatte uns was geschickt zu dem Thema DFB-Pokal. Sollen wir das mal hier uns mal anhören?
Hau rein.
Meine Damen und Herren, Jugendliche und Kinder jeden Alters, der Eintracht-Podcast ist wieder da und los geht's, würde ich sagen, mit dem DFB-Pokal. Da hat die Frankfurter Eintracht gegen Viktoria Berlin gespielt. Das war zugegebenermaßen kein wirklich hochklassiges Spiel. Kein Feuerwerk, wie sich das der ein oder andere wahrscheinlich erhofft hat, sondern lediglich ein 2-0. Das mag ein bisschen wenig sein, aber andererseits muss man mal dafür halten, die Eintracht kam zu keiner Zeit in großartige Bedrängnis. Früh das 1-0 gemacht durch Seferovic, der einen Fehler der Abwehr von der Viktoria gnadenlos ausgenutzt hat, hat gleich sein erstes Pflichtspieltor gemacht. Das ist ein guter Einstieg für einen Neuzugang, das muss man auch mal sagen. Und dann das Ding einigermaßen akzeptabel runtergespielt. Mir hat die erste Halbzeit relativ gut gefallen. Trotz der Tatsache, dass es nicht so war, dass man noch weitergesetzt hat und sie nicht noch mehrere Tore geschossen hat. Trotzdem war das relativ sicher. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen unsicherer. Insgesamt muss ich auch sagen, dass zum Beispiel weil das mir viel zu wenig aktiv war, aber er fiel überhaupt nicht auf. Bei Inui kam der letzte Pass auch diesmal leider nicht so wirklich gut an. Pearson bemüht, aber ohne wirklichen Erfolg. Larnik hatte ich auch das Gefühl, dass er diesmal mit seinen Pässen nicht so gut war, wie es vielleicht in der Vorbereitung war. Trotzdem Seferovic Daumen hoch. Gut, dann gab es eine kleinere Druckphase, die haben wir gut überstanden. Da war Trapp, der neue Kapitän, auch komplett sicher. Und dann beim 2-0 in der, ich glaube, 92. oder 93. Minute war es. Meier kam ja in der 70. rein, hatte das Ding dann zugemacht. Meier mit seinem 100. Pflichtspieltor. Respekt dazu, das ist natürlich schon eine krasse Angelegenheit. Hat mir gut gefallen. Insgesamt, wie gesagt, kein tolles Spiel. Ich habe auch zwischenzeitlich gegähnt, weil es war eine zähe Angelegenheit. Es war nichts, wo du sagst, oh, hier Fußball lecker bist und so. Das Spiel danach, was im Anschluss dann kam, hat mir dann wirklich, wie soll ich sagen, was heißt im Anschluss, in der Verlängerung kam es ja dann zum FSV gegen ihren Gegner. Und das war dann eine Partie, die ich dann wahrscheinlich mit mehr Euphorie dann genossen habe, weil es eine wesentlich engere Partie war. Aber so positiv muss man sagen, die Eintracht hat hier nicht wirklich viel anbrennen lassen, im Gegensatz zu anderen Bundesligisten, die sich teilweise ziemlich dämlich angestellt haben. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr auf die anderen eingehen, aber der ehemalige Trainer der Eintracht hat dieses Mal auch nicht wirklich viel Glück. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass der VfB Stuttgart mit Bochum einen Gegner hatte, der halt in der zweiten Liga richtig gut drauf ist. Ich denke, da konnten wir auch froh sein, dass wir wirklich einen unterklassigen Gegner hatten, die ambitioniert waren, okay, das ist gut, aber wo die Qualität einfach gefehlt hat. Hier hat die Eintracht nichts anbrennen lassen, wie schon im Vorjahr. Wobei gegen Illertissen war mir das noch mehr angekrotzt, als es jetzt war. Da fand ich das jetzt deutlich souveräner. Punkt aus dem Haus, eine Runde weiter, Mund abputzen und jetzt geht's dann nächste Woche, beziehungsweise in ein paar Tagen schon, gegen Freiburg. Insofern kann viel über den Pokal diskutieren, aber was unterm Strich bleibt, ist, dass die Eintracht eine Runde weiter ist. Es gab einige ordentliche Leistungen. Über Meier wird vielleicht nochmal zu sprechen sein, aber das war für mich der erste positive Punkt. Insofern gut gemacht.
Viel wahre Worte drin. Ich fand aber, er klang noch nicht so ganz wach, oder?
Ja, nee, also dafür waren zu wenig Worte, ne? Aber, ja, aber also was er gesagt hat, Valdés, muss ich ihm vollkommen zustimmen. Also da muss einfach mehr gehen. Wobei, was halt jetzt schon sichtbar ist, ist, dass er als Typ für die Mannschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen kann. Man muss halt mal sehen, der ist vor wie vielen Wochen ist er gekommen? Vor 3, 4, vielleicht vor 5. Und hat jetzt vom Spiel im DFB-Pokal, hat die Mannschaft vorher so einen Kreis gebildet. Und die zwei, die da die Redelsführer waren Valdés und Hasebe. Die zwei Neulinge, die waren die zwei, die da was zu sagen hatten. Und von daher kann, glaube ich, ein Valdés von seinem Typ her eine ganz, ganz wichtige Nummer für uns werden. Was er auf dem Platz gezeigt hat, war ja, da war jetzt nichts dabei, was mich wie bei Jagba zur Weißglut getrieben hätte oder wo ich gesagt habe, oh, was macht dann da? Da war jetzt aber auch nichts dabei, wo ich mir dachte, oh, was ein Traumpass, was eine gute Flanke, was eine geile Torchance.
Also ja, der ist mir aus der Richtung war wenig, das stimmt.
Weder positiv noch negativ aufgefallen. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass der ja, als Spieler vielleicht gar nicht so, aber dafür als Typ umso wichtiger werden kann. Die Position gehört ja auch eigentlich dem Spieler, der da seinen Stammplatz hat, wenn er fit ist, und ist ein Eigner. Ja, also man kann ihn da spielen lassen, der macht nichts kaputt, aber in Berlin hat er jetzt auch nicht gezeigt, was er kann. Eigner werden wir jetzt wohl ein paar Wochen darauf verzichten müssen, wurde jetzt am Meniskus operiert. Ja. Soll in 4 Wochen wieder fit sein. Offensichtlich wurde da nichts genäht, sondern einfach nur ein bisschen abgeschabt. Ja, schauen wir mal, was bei wird. Hoffentlich wird er dadurch tatsächlich seine Knieprobleme los, weil da eiert er jetzt schon eine ganze Weile mit dran rum. Mhm. Gerüchte der Bild-Zeitung besagen, dass es Hübners Sohn gewesen sei. Hübner selbst dementiert.
Wie Hübners Sohn gewesen sei?
Im Spiel gegen, was war das für ein Spiel? Sandhausen? Wann haben wir warum gegen Sandhausen gespielt? Testspiel.
Ja, kann ja nur.
Genau. Testspiel in der Vorbereitung ist er angeblich mit Hübners Sohn zusammengestoßen und hat seitdem Knieschmerzen.
Das wäre natürlich eine böse.
Haben die Journalisten der Bild-Zeitung herausgefunden.
Fachmännisch herausgearbeitet.
Richtig, richtig. Mhm. Ganz knallhart recherchiert.
Fakten, Fakten, Fakten.
Genau, und in einem absolut sachlichen Artikel dargestellt, wie wir die Zeitung nun mal so kennen.
Wie wir alle Zeitungen so kennen. Wobei die Artikel der Frankfurter Neuen Presse und der Frankfurter Rundschau fand ich jetzt in den letzten Tagen gar nicht so schlecht. Aber ich will jetzt gar nicht wieder anfangen, auf der Presse rumzuhauen.
Nee, wollen wir ja auch gar nicht. Die finden wir ja auch eigentlich super, ne?
Ja. Wie gesagt, die waren jetzt gar nicht so schlecht. Aber persönliche Meinung.
Ja, dann vielleicht nochmal ein Wort. Ich glaube, ich habe jetzt in jedem der letzten beiden Podcast-Ausgaben schon gelobt und von mir gegeben, wie überzeugt ich von dem bin. Nach Berlin fühle ich mich nochmal bestätigt. Ich würde ja fast gerne eine Liebeserklärung loswerden an Hasebe.
Ich hätte jetzt auf Schneidera gedacht, aber deswegen war ich jetzt gerade etwas verwundert.
Nee, also Hasebe ist echt ein geiler Transfer. Der hat halt einfach einen Überblick über das Spielfeld, der weiß genau, wo was passiert. Der hat super geile Pässe drauf. Der hat eine sehr clevere Spieleröffnung. Der bewegt sich super gut. Und er ist halt auch jemand, der das Heft des Handels in die Hand nimmt. Also der ist halt jemand, der Ansagen auf dem Platz verteilt. Ich halte den auch als einen wertvollen Kapitänkandidat oder auf jeden Fall jemanden, der in den Spielerrat gehört. Also ich glaube, das wird ein wichtiger Spieler für uns, sowohl was die Spielintelligenz angeht, als auch was so ein bisschen das Drumherum links und rechts beinhaltet.
Okay.
Also ich weine Schwegler keine Träne mehr nach.
Nö, das hätte ich auch so oder so nicht getan, aber
Ja, doch, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Russ und Lanik auf der 6 spielen hätte, dann würde ich halt schon sagen, so, ach, mit dem Schwegler war ja doch ganz gut. Aber, also, Hasebe macht mich Schwegler vergessen.
Okay.
Also bist du nicht so bei mir, höre ich doch schon.
Also er ist mir jetzt nicht extrem positiv, aber auch nicht extrem negativ bei dem Spiel gegen Berlin aufgefallen, aber es war auch schon ähnlich, wie Marvin sagte, es war extrem schwierig, bei dem Spiel wach zu bleiben, weil die Spannung war da jetzt halt nicht da, ja, also
also das stimmt schon, in der ersten Halbzeit war überhaupt keine Spannung da, in der zweiten Halbzeit war eine eher negative Spannung da, wo halt der etwas langjährigere Eintracht-Fan schon wieder gedacht hat, ach du liebe Scheiße, frühes Tor und dann nochmal versemmeln und unnötig spannend machen.
Ja, war halt so der Klassiker. Wir sind halt Meister darin, den Gegner halt wieder schön in die Partie reinzubringen. Daran wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten bei der Eintracht nichts mehr ändern. Also Hasebe ist mir jetzt nicht sonderlich irgendwie positiv oder negativ aufgefallen. Ich denke schon, dass er da eine gute Aufgabe macht, aber ja, unaufgeregt, würde ich jetzt nennen.
War er auf jeden Fall der Spielorganisator, also derjenige, der das Spiel organisiert hat und der auch immer wieder die Zeichen und Impulse an den Rest der Mannschaft gegeben hat. Keine Ahnung, wenn es vorne ins Pressing gehen sollte und so. Also, ich fand das schon geil.
Okay.
Dann kann ich da vielleicht für meine Trikotbeflockung.
Ah, Trikotbeflockung. Ja, ja, ich muss sagen, ich habe da nicht so drauf geachtet, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich irgendwie da auf andere Personen mehr geachtet habe.
Die Terrasse im Kopf hatte.
Das auch, aber ich habe auch, glaube ich, einfach auf andere Personen ein bisschen mehr geachtet, weil mich da eher interessiert hat, wie sie da jetzt so unterwegs sind.
Ja. Ja, gut, aber alles in allem, ich meine, aus dem Spiel kannst du nicht viele Schlüsse ziehen. Eigentlich hat der Marion recht, munter putzen, weiter geht's. Ne? Wir sind weiter, möglichst schnell vergessen und interessant wird es jetzt eigentlich, wenn die Bundesliga startet. Also wenn halt Vereine kommen, mit denen wir in Anführungszeichen auf Augenhöhe stehen, oder nicht nur in Anführungszeichen, sondern mit denen wir auf Augenhöhe stehen. Also wie zum Beispiel jetzt Auftaktspiel gegen Freiburg. Ne? Also das ist ja eigentlich auch ein Verein, mit dem wir uns direkt mal messen können und von dem man auf dem Papier vielleicht sogar erwartet, dass wir klar überlegen sind. Ja, was aber auch schon oft einfach nicht so der Fall war.
Ja, ich glaube aber, das wird gegen Freiburg gar nicht so einfach. Zumindest nicht, wenn wir das gleiche Spiel und die gleiche Spielweise an den Tag legen wie gegen Berlin. Das wird gegen Freiburg extrem schwer. Nicht nur, dass sie uns das Leben halt nicht so einfach machen werden, sondern halt auch einfach das Thema, dass die dass wir das gegen die extrem schwieriger haben werden, da irgendwie ins Spiel zu kommen. Und da werden mal irgendwie gute 20 Minuten einfach nicht ausreichen. Frau Alex, jetzt kommt der Punkt, wo Sie wieder was sagen müssen. Ah, da war sie weg. Warum warst du weg?
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Gut, meine Ausführungen waren etwas in der Richtung von wegen, ich glaube, gegen Freiburg wird es extrem schwer, da in irgendeiner Art und Weise einen Blumentopf zu gewinnen, weil die A eine ganz andere Spielweise haben und wir es extrem schwer haben werden, da noch zusätzlich in das Spiel reinzukommen und 20 gute Minuten reichen uns da vorne und hinten nicht.
Nee, das stimmt, zumal Freiburg ja auch eine Mannschaft zusammen hat, die nicht unbedingt zu unterschätzen ist. Also da sind ja auch die ein oder anderen Neuzugänge dabei, jetzt auch keine Ahnung, Mike Franz auf links außen, der von Nürnberg jetzt gekommen ist, Mimedi mit Mielitz im Tor, gut, haben sie jetzt niemanden, der Baumann 1:1 ersetzen kann, aber haben sie auch da das Loch ganz gut gestopft. Also die haben sich schon ordentlich verstärkt, auch ein Sascha Rieter, der zurückgekommen ist, also in der Innenverteidigung nicht zu verachten, Marc-Oliver Kempf, den sie bekommen haben und der ja auf einem ganz guten Weg ist, auch sich da einen Stammplatz zu erkämpfen. Also ja, kann man eigentlich ein gutes Spiel erwarten. Wird ein ganz anderes Spiel wie gegen Berlin. Klar, liegen drei Ligen dazwischen. Und auch Freiburg will mit Sicherheit mit einem Auftaktsieg in die Runde starten. Auch für die wird Frankfurt jetzt kein übermächtiger Gegner sein. Die werden auch froh sein, dass sie nicht irgendwie gegen Dortmund, Leverkusen, ich hätte fast Schalke gesagt, aber die haben es ja seit gestern auch nicht mehr drauf. oder Bayern oder so starten. Die werden sich auch gedacht haben, ja, Frankfurt ist ein machbarer Gegner, aber da sollen sie uns mal nicht unterschätzen. Aber das wird ein ganz anderes Spiel. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich natürlich einen Auftaktsieg, ne?
Ja, sollte man erwarten. Weißt du, wie das Spiel Freiburg gegen Trier im Pokal so war? Ich meine, dass sie gewonnen haben, ja, aber hast du davon irgendwas gesehen?
Ich habe Ausschnitte gesehen, also ich hatte die Konferenz gesehen. Was will man sagen? Das Einzige, was ich halt, weswegen ich hauptsächlich ab und zu mal hingeschaut habe, war halt, weil Kempf da jetzt spielt und gucken wollte, wie er sich so schlägt. Aber auch das war jetzt natürlich nichts, was einen vom Hocker reißt. Also es war halt auch so ein typisches Pokalspiel.
Wie Pokalspiele halt schon gern mal so sind, ja. Mhm.
Genau, gegen unterklassische Gegner einfach am Ende des Tages halbwegs alt aussehen.
Ja, ich glaube, da gibt halt auch keiner großartig irgendwie Gas. Ja, und wenn du Schalke bist, dann gibt es ja noch zu wenig Gas und dann kriegst du halt auch gleich noch einen auf den Sack.
Genau, also das war halt auch ein Sieg, den sie sich da erkämpft haben, der jetzt nicht dominierend war, wie es hätte sein müssen, von den Unterschieden, von den Klassenunterschieden her, aber ja, also was ich gesehen habe, war ordentlich. Da ist okay. Jetzt
also nichts, wo
ich
irgendwie unaufgeregt sag. Und
genau.
Ja, okay.
Ja. Und die haben es halt auch nicht ganz so spannend gemacht wie wir. Ne? Die haben halt relativ früh, also nach Anpfiff, glaube ich, direkt zwei Tore gemacht. Also nach Anpfiff der zweiten Halbzeit direkt zwei Tore gemacht und dann war das.
Ja, also.
Eine Minute gemacht.
Auftakt-Sieg muss her, ist klar. Gerade dann, wenn du halt auch zu Hause anfängst, dann hast du sogar noch weniger Ausreden als sonst. Ja.
Ja.
Brauchen wir nicht lang irgendwie rumreden.
Fragt sich, mit welcher Truppe?
Die Frage stellt sich, glaube ich, gar nicht so großartig. Hier wird genau mit der Mannschaft, glaube ich, auflaufen, mit der auch gegen Berlin aufgelaufen ist.
Ja, also eine Änderung werden wir ja auf jeden Fall haben. Zambrano ist ja von seinem Privatausflug nach Hause zurück. Das heißt, der wird auf jeden Fall in die Startelf rücken am Samstag. Also da gehe ich fest davon aus. Mhm. Würde bedeuten, entweder Russ auf die 6 und Lanik raus oder Russ raus.
Dann würde ich momentan vom Gefühl her eher vermuten, dass Russ rausgeht. Ich Lanik jetzt auch gegen Berlin nicht so schlecht.
Ja, aber auch nicht so gut.
Ja, aber das waren sie alle.
Also, ich muss dir recht geben, nach dem, was wir bis jetzt so an den Aufstellungen gesehen haben, in irgendwelchen Testspielen, was sich so rauskristallisiert, muss ich dir recht geben, ist es wahrscheinlich, dass Schaf Lanik spielen lässt. Ich würde ihn einfach rauspacken. Also ich würde Russ mit reinstellen, weil ich glaube, dass er einen anderen emotionalen Charakter in das Spiel mit reinbringen kann. Ein Lanik ist zwar jemand, der reingrätscht und der auch mal einen Gegner blutig spielt, aber ein Russ ist jemand, der mit mehr Emotionen auch Leute mitreißen kann. Und deswegen würde ich ihn da einfach viel, viel lieber sehen. Also wenn wir da schon irgendwie den Brecher an Hasebes Seite stellen müssen, dann ist mir da ein Russ lieber wie ein Lanik. Aber da mag ich ihm vielleicht auch Unrecht tun, aber du hast recht, wahrscheinlicher ist die Lanik-Variante.
Ja, ich meine, wir reden ja jetzt hier auch nicht von Vernunft, sondern von dem, was der Trainer wahrscheinlich aufstellen wird. Und dann ist es halt in der Richtung eher das, was zutreffen wird.
Immer noch nicht dran gewöhnt an diesen Trainer, ne? Also ist mir auch eben wieder eingefallen, als ich mir nochmal so ein paar Szenen vom Spiel angeguckt habe, wenn die Kamera darüber schwenkt und der Schaf da sitzt und auf einmal das Alpha-Logo oben am Hemd ist und der Adler auf der Brust. Also,
das sieht für dich immer noch komisch aus.
Ja. Also, kann ich immer noch nicht so. Ich denke immer noch, ich schalte gleich um und bin wieder im richtigen Fernsehen und jemand anders sitzt bei uns auf der Bank. Daumen oder so.
Ja. Das macht es jetzt nicht wirklich besser.
Habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, brauche ich noch ein paar Spiele.
Ja, die Spiele wirst du bekommen, so ist es nicht. Also,
ja, das stimmt.
Ja, ich gebe dir recht. Also Lanik ist schon eher so der, im Vergleich zu Russ, eher so der Unaufgeregte, der Ruhige, ja, da wo Russ halt auch mal Emotionen rauslässt und halt auch mal irgendeinen mal ordentlich zusammenbrüllt. Siehst du davon Lanik irgendwie weniger, aber ich glaube halt einfach, dass er mehr Vertrauen in der Mannschaft momentan genießt, zumindest was die Position angeht.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja, und ansonsten hat ja vorgestern jemand noch eine Diskussion aufgebracht und beteuert, dass er davon ausgeht, dass er gegen Freiburg spielt, Alexander Meyer. Heute war er im Training nicht dabei, wegen Knie. Ja, vielleicht einfach mal die Klappe halten. Also die Interviewfetzen, die da diese Woche von ihm wieder erschienen sind, ich glaube, die waren halt einfach unnötig und ich glaube, damit hat er sich selber keinen Gefallen getan. Solange er nicht hundertprozentig fit ist, da jetzt irgendwelche Ansprüche zu stellen und Diskussionen zu schüren, wo momentan einfach echt eigentlich Ruhe herrscht, ist unnötig, zumal ich glaube, dass wenn er sich einfach noch ein bisschen steigert und bemüht ist, sich das Thema Inui ganz schnell von selber erledigen könnte. Aber die Aktion diese Woche, ja, weiß ich nicht. Also bringt ihm bei mir keinen Blumentopf.
Ich finde auch, dass das eigentlich so eine ungewohnte Aktion von Meyer ist. Also dass der da an der Stelle dann halt gerade auf so ein Ding auch draufspringt und da dann da die Welle macht, also ist für mich jetzt auch vollkommen ungewohnt bei ihm.
Ja, normal ist es ja echt der Zurückhaltende. Also normal musst du ihm ja alle Worte aus der Nase ziehen, die du hören willst. Von daher kann ich das auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß ja nicht, was er damit bezwecken wollte. Also normalerweise hörst du normal so Interviews wie, ja, ich habe schon ganz oft Saisonanfang auf der Bank gesessen und am Ende habe ich dann doch wieder gespielt, bin ich gewohnt, alles okay, aber nee, dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, was ist denn unter Schaf anders? Und dann sagt er, wir waren auf Norderney.
Ja, also ich finde, das tut halt seiner ganzen Rolle an der Stelle irgendwie nicht so gut. Ja? Also wenn er halt zeigen will, dass es ein Fehler ist, ihn auf die Bank zu setzen, dann soll er sich im Training anstrengen und soll es halt irgendwie auf dem Platz dann beweisen. Ja, und da reicht halt auch das Tor zum Ende gegen Berlin, was er dann da reingeschoben hat, halt für mich auch nicht. Ich mag ihn, ich finde, dass er auch wichtig ist für die Mannschaft, aber dann soll er das bitte auf einem anderen Level beweisen und nicht mit irgendwie solchen Aussagen. Wobei man dann vielleicht auch so ein bisschen in Frage stellen muss, was ist davon wirklich gesagt worden und was ist davon anders gesagt worden und dann so aufgeschrieben worden. Also da ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Spielraum drin.
Da hast du recht, wenn du die Sachen irgendwie aus dem Kontext reißt und in der Zeitung abdruckst, dann wird auch ganz schnell ein anderes Bild draus, als er vielleicht abgegeben hat.
Ja.
Aber von jemandem, der Ansprüche an die Kapitätsbinde hegt, muss man einfach auch ein bisschen mehr Weitsicht in so Momenten erwarten, um halt auch keine Vorlagen zu geben und vielleicht dann auch einfach mal in so Tagen die Interviews sein zu lassen. Dann passiert sowas auch nicht. Und ich meine, das mit der Kapitänsgeschichte scheint ja auch noch nicht final entschieden zu sein, weil da war die Aussage von Schaaf ja auch, Kapitän gegen Freiburg, Kapitän gegen Berlin ist jetzt erstmal Trapp. Da war ja noch nichts gesagt, von wegen, das ist jetzt meine endgültige und letzte Entscheidung. Also ich glaube, da sind die Karten noch nicht final verteilt. Und da könnte auch ein Alex Meyer eine Chance haben, auch die Binde sich wieder zu holen in dem Moment, wo er einen Stammplatz hat. Aber wenn er halt noch nicht ganz fit ist, wenn er weiterhin Knieprobleme hat und dazu auch noch nicht so ganz überzeugt, dann brauchen wir über Kapitänsamt nicht zu reden. Und dann brauche ich da auch nicht irgendwie rumzumosern und enttäuscht zu sein.
Aber ist das eine Nummer, die du halt wirklich auch machst? Also gehst du hin und gibst einem Spieler eine Kapitänsbinde und sagst dann nachher wieder von wegen, nee, jetzt dann doch der andere, so in der laufenden Saison?
Also hätte ich jetzt für möglich gehalten. Also in dem Moment, wo du halt sagst, hier, ich möchte, dass du jetzt erstmal gegen Berlin als Kapitän aufläufst, wäre das durchaus eine valide Maßnahme, dann zu sagen, so, Meyer ist jetzt wieder fit und jetzt ist er mein Kapitän für den Rest der Saison. Also das war ja auch was, Schaaf hat ja nie einen großen Hehl daraus gemacht, dass er dem Amt gar nicht so die Bedeutung zumisst, sondern hat gesagt, ja, stimmt, Trapp trägt die Binde gegen Berlin, aber ich habe noch zwei, drei andere Ansprechpartner auf dem Platz. Also für mich war da keine klare Entscheidung für oder gegen irgendwen, sondern das war eine Entscheidung für den Moment. Und ich finde, die kann man so stehen lassen.
Okay.
Also wenn sein Ziel wirklich wäre, einen Meyer als Kapitän auf dem Feld zu haben, dann finde ich das okay, jetzt erstmal zu sagen, Trapp ist es jetzt erstmal und dann warten wir mal ab, wie ein Meyer sich entwickelt, weil du kannst die Binde niemandem geben, der nicht einen hundertprozentigen Stammplatz hat. Also das ja, ist halt auch ein Ding, was nicht geht. Und wenn er ihn aber ganz gerne als Kapitän hätte, braucht er jetzt eine Zwischenlösung. Fairer Punkt. Also finde ich ja, jetzt gar nicht so abwegig.
Gucken wir mal, was Freund Marvin zu dem Thema Meyer noch zu sagen hat.
Ein Thema, was ich kurz mal ansprechen würde oder ansprechen will, ist die Angelegenheit mit Meyer, der ja nach seinem Tor im DFB-Pokal ja auch nochmal klargestellt hat, dass er mit der Situation gegenwärtig unzufrieden ist. Dass er unzufrieden ist, kann ich nachvollziehen. Finde ich in einem gewissen Maße sogar gut, denn ein Spieler sollte immer die Ambition haben, auch spielen zu wollen. Er hat ja einen neuen Vertrag unterzeichnet, das hat er wahrscheinlich auch nicht in dem Bewusstsein getan. Er sagt, ach ja, gut, ich sitze halt jetzt dann die Jahre noch einfach auf der Bank und dann schauen wir mal, was so passiert. Das war natürlich mit Sicherheit nicht sein Anliegen und jetzt hat er sich schon, was ich so das Gefühl hatte, ein bisschen negativ geäußert. Und da muss ich halt sagen, das gefällt mir nicht, denn er geht gleich den medialen Weg. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welcher Zeitung es stand, aber es gab ja halt auf die Frage, wie er sich das vorstellt, hat er auch gemeint, naja, es ist eine unbefriedigende Situation. Und dann hat er ja jetzt letztens auch den recht lapidaren Spruch gelassen, von wegen, was jetzt anders läuft bei Fee und jetzt halt Schaf. Und er hat auch nur gemeint, dass halt, naja, dass er jetzt auf Norderney waren. Ansonsten, das sind solche Aussagen, da muss ich sagen, kann man nicht mal an sich halten, sollte man vielleicht mal gewisse Dinge nicht intern klären. Es ist klar, dass Schaf ein anderes System verfolgt. Das hast du auch am Anfang des Spiels gegen die Berliner gesehen. Das hast du auch gegen Inter gesehen. Es ist einfach ein anderes Konzept des Fußballs. Und diese muss sich Meier erstmal unterordnen. Natürlich sucht auch Schaf einen Platz für Meier. Aber diesen zu finden in einem anderen System wird einfach nicht leicht. Natürlich ist beispielsweise ein Valdez gerade auf dem Feld, der aber kaum Akzente setzen kann. Und du hast natürlich mit Meier hier wirklich jemanden, der im direkten Vergleich besser ist, aber halt nicht auf den Außen spielen kann, so wie es theoretisch bei einem Valdez momentan angedacht ist. Allein aber aufgrund der Tatsache, dass Aigner momentan fehlt. Da stellt sich die Frage, was zu tun ist. Mir jedoch missfällt der Weg, den Meier einschlägt, das alles über die Öffentlichkeit gemacht hat. Ich weiß, dass Meier ein Name ist, der in der Öffentlichkeit gut ankommt, dessen Reaktion natürlich auch gesucht wird. Dessen bin ich mir bewusst. Das ist ganz klar. Er ist einer der letzten verbleibenden Mohikaner, will ich mal sagen, bei der Eintracht. War lange Zeit, seit 2004 jetzt schon dabei, ist zu einer Größe herangewachsen und hat dementsprechend natürlich auch eine gewisse mediale Präsenz. Seine Vertragsverlängerung war einer der Hauptanliegen damals des Managements. Das ist ihnen geglückt. Und ihn jetzt auf die Bank zu setzen, ist natürlich reichlich unglücklich. Ich denke, da wird sich auch noch eine Lösung finden. Aber man sollte nicht zwingend sagen, wir stellen Meier rein, was immer auch kommt. Egal wie unser Konzept ist. Sondern wenn das Konzept auch ohne Meier gut funktioniert, muss man einen sauren Apfel beißen und muss diesen Weg weitergehen. Trotzdem kann Meier halt, das hat man jetzt auch am Samstag gemerkt, zwar wäre auch nur gegen unterklassigen Gegner immer einen Unterschied machen. Aber jetzt, ob er jetzt von Anfang an spielt oder eingewechselt wird, das muss im Endeffekt egal bleiben, auch wenn es für ihn nicht egal ist, denn es geht alles nur um das Wohl der Eintracht. Und dem hat er sich unterzuordnen. Und das ist natürlich auch schwierig für einen Spieler, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn er damit Probleme hat, was er natürlich auch logischerweise haben wird, dann doch bitte wirklich zunächst mit Schaf klären, bevor da der Weg an die Öffentlichkeit gesucht wird. Das zumindest ist meine Meinung dazu.
Ja gut, da ist Marvin ja mit einer relativ ähnlichen Meinung unterwegs wie wir auch.
Ja, eigentlich total. Ich hätte ja jetzt gerne die Live-Schalte zum Herrn Schmidt, der jetzt garantiert ein Loblied auf Herrn Meier singen würde.
Natürlich, selbstverständlich. Konnten wir technisch nicht realisieren. Der Herr sitzt, glaube ich, gerade irgendwie in so einem Schaumbad oder irgendwie sowas.
Unglaublich. Ja, nee, aber hätte jetzt auch meine Meinung nicht deutlich geändert. Aber was der Marvin sagt, ist halt zu 100% richtig. Der Weg ist der falsche, der Zeitpunkt ist der falsche. Weil man im ersten Spiel nicht gleich in der Startaufstellung steht, gleich den Weg zu gehen, das ist halt alles am 10. Spieltag, ja, kann ich das verstehen, dass irgendwann der Frust vielleicht auch mal öffentlich raus muss. Aber jetzt, vor allen Dingen, wir haben doch echt Ruhe. Läuft alles total ruhig und geschmeidig. Nee, da brauchen wir jetzt so eine unnütze Diskussion. Ja.
Ja, macht vorne und hinten keinen Sinn, das irgendwie da jetzt aufzumachen an der Stelle, aber gut. Ich denke, da sollten sie alle Profi genug sein, um das Thema irgendwie wieder in den Griff zu kriegen.
Ja.
Gucken wir mal auf die Liste. DFB-Pokal, Meier, Inouye haben wir. Neuverpflichtung. Wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben das Testspiel gegen jetzt wollte ich schon wieder Mörfelden sagen, gegen Waldorf gesehen. Wir haben jetzt das erste Pflichtspiel gegen Berlin gesehen. Was denkst du, was so Positionen sind, wo wir nochmal irgendwie akut ran müssen?
Naja, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass ja jede Position doppelt besetzt ist, dass wir genügend Optionen haben mit Piasson auf links. Auf links könnte auch Inouye spielen. Wir haben in der Mitte Meier, Stendera, Inouye, die spielen können. Wir haben auf rechts Aigner und Valdés. Mhm. Das heißt, offensiv sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Wir haben dann vorne nochmal Severovic und Cutlets. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt der Aigner für, sagen wir mal, 4 bis 6 Wochen schon geplant ausfällt, das heißt, der wird uns die ersten paar Spiele fehlen, braucht jetzt nur noch mal der zweite ausfallen und auf einmal sieht unsere Offensive schon wieder ganz dünn aus. Auf der anderen Seite bin ich immer noch nicht so ganz von dieser Lanik auf der 6-Nummer überzeugt. Das heißt, da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da noch jemanden brauchen. Und in der Defensive, also in der Innenverteidigung sind wir eigentlich auch ganz gut ausgestattet, ne? Also da haben wir mit Russ, mit Andersen, mit Zambrano eigentlich drei sehr gute Innenverteidiger. Habe ich jemanden vergessen? Lanik kann auf der Position auch spielen. Wir haben ja immer noch Flum. Ich habe auch Rosenthal eben in meiner Aufzählung der Offensive ganz vergessen, aber das liegt daran, dass er bei mir in meinen Überlegungen einfach 0,0
gar keine Rolle spielt. Ja, genau.
Aber dann hast du halt auch schon wieder weniger Optionen, ne? Also wenn du ihn jetzt aus dem Kader noch ganz rausstreichst, Flum, weiß ich nicht, ob er in irgendeiner Planung eine Rolle spielt, sind schon mal zwei Leute im Prinzip, die du eigentlich aus dem Kader fast streichen kannst. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Mittelfeld, glaube ich, brauchen wir einfach noch jemanden. Sowohl defensiv, aber da glaube ich, bin ich der Einzige, der das zu glauben scheint oder zu glauben brauchen scheint. Als auch offensiv.
Ja, defensiv hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Ich glaube, da haben wir irgendwie noch genug. Offensiv würde ich mitgehen, ja.
Ja, da haben wir genug, aber nichts Richtiges. Also wo ist denn mal ein Spieler, der ähnlich wie ein Hasebe ein bisschen taktischer agiert, ein bisschen spielbestimmender ist? Da hast du nichts. Also ein Lanik und ein Rust, das sind zwei ziemlich ähnliche Typen, die du halt hauptsächlich brauchst, um hinten auch in der Defensive ein Spiel vom Gegner kaputt zu machen. Das sind aber nicht die Typen, die du brauchst, um dein Spiel nach vorne sicher aufzuziehen. Hm. Und genau das Gleiche ist, wenn du einen Flum auf die 6 stellst. Das ist halt auch niemand, der das Spiel bestimmt. Und deswegen glaube ich einfach, könnten wir da ein bisschen was Spielbestimmenderes noch gebrauchen und auch jemand, der ein bisschen Tempo vorgeben kann. Also ich meine, was die Kandidaten auch alle gemeinsam haben, wie Russ, Lanik und Inouye, das sind halt, Quatsch, sag ich schon, Inouye, Russ, Lanik und Flum sind halt auch keine Tempo-Fußballer. Also die sind selber nicht super schnell, das sind aber auch keine Spieler, die ein Spiel super schnell machen. Hm. Und das ist halt einfach der Punkt, der mir da fehlt. Und wenn wir da jemanden hätten, den du vielleicht hauptsächlich im defensiven Mittelfeld einsetzen kannst, zur Not, aber vielleicht auch mal auf rechts außen bringen kannst. Also vielleicht so eine Nummer so ein bisschen, so ein bisschen in die Rode-Richtung. Der hat mir zwar auch...
Da sagt er was von Rode, dann ist er weg. Das ist doch... Wir werden sabotiert und zwar irgendwie systematisch. Schauen wir mal, ob er gleich wiederkommt.
Bin doch da.
Ah, jetzt bist du wieder da.
Bin doch die ganze Zeit da. Nee, bis wohin hast du denn gehört?
Bis zu dem Namen Rode und danach war Sendepause.
Ach du liebes bisschen. Ja, ja, vielleicht war das die Zensur.
Ja.
Ja, ich habe gesagt, jemanden, der vielleicht so ein bisschen variabel einsetzbar ist, wie es in Rode war, hauptsächlich für die 6 vorgesehen, konnte aber auch auf der rechten Seite spielen, in der Offensive, nicht sonderlich torgefährlich, das hätte ihm vielleicht gefehlt, aber so ein bisschen was in die Richtung. Jemand, der schnell ist, der aber eigentlich seine Heimat im defensiven Mittelfeld hat, aber durchaus auch in der Offensive einsetzbar wäre.
Okay, also so in Richtung irgendwie kreativer Aufbauleiter im defensiven Mittelfeld, der die Bälle sauber nach vorne verteilt.
Genau, und halt wie gesagt das Gegenteil von den Zerstörern, die wir haben, sondern eher jemand, der vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt.
Geschwindigkeit, ja, ich verstehe. Okay. Gibt es irgendwelche Namen, die dir da spontan im Kopf rumgeistern würden?
Nee. Also ich wüsste nicht, dass momentan irgendwas gerüchtet wird und ich hätte momentan auch kein Gerücht, was ich da selbst verbreiten könnte.
Okay.
Also nichts, was irgendwie realisierbar wäre oder ja.
Okay.
Es ist echt schwer. Aber ich kann es gar nicht besser formulieren. Ich habe halt einfach nur das Gefühl, dass uns da noch was fehlt.
Okay, wir haben noch Transferfenster, ich glaube, bis Ende des Monats, oder?
Da sind ja noch volle 2 Wochen.
Ja, da kann noch ein bisschen was gehen. Also wenn wir da noch an Bruno so ein bisschen glauben, dann würde da ja noch ein bisschen was gehen.
Ja, vielleicht geht ja auch in Richtung Abgänge noch ein bisschen was. Wir haben ja eben schon mal 2 Namen genannt. Also Rosenthal ist, glaube ich, der ist, glaube ich, völlig weg von der Bildfläche.
Taucht zumindest im Moment nicht wirklich oft auf, ja.
Nee. Nee, überhaupt nicht. Und selbst als er hier gegen hochklassige Gegner wie Waldorf gespielt hat, war er ja eigentlich völlig unpräsent.
Hm.
Und ansonsten, ja, Flum hat es auch schwer.
Ja.
Könnte sich vielleicht auch noch was tun. Naja, schauen wir mal.
Das wären dann für mich aber auch die 2 einzigen Kandidaten.
Ja, ansonsten hätte ich jetzt auch niemanden, den ich da auf die Liste unbedingt setzen würde.
Schauen wir mal. Also, wenn ich das richtig im Kopf hatte, wäre ja zumindest von der Anzahl der Spieler, die Hübner genannt hat, die er noch verpflichten will, noch einer auf jeden Fall drin. Da müsste also in der Richtung noch was kommen. Matlung, genau. Gerade Anmerkung von dem Herrn Volksmusik. Matlung haben wir in unserer Aufzählung natürlich vollkommen verdingst. Vergessen.
Ja, Matlung habe ich vergessen. Tut mir auch im Nachhinein echt leid. Weil das auch einfach ein Innenverteidiger ist, von dem ich normal überzeugt bin, der halt einfach schon ein bisschen älter ist, ne? Und ja, wenn wir von vergessenen Innenverteidigern sprechen, dann hätten wir auch Kinzombi vergessen.
Das ist richtig, ja. Matlung ist jetzt auch wenn er schon ein bisschen älter ist, ist er jetzt nicht der Schlechteste an der Stelle, ja?
Nee, überhaupt nicht. Also er hat letztes Jahr eine echt super Saison gespielt. Da gibt's überhaupt nichts dran zu rütteln.
Ja, ja.
Wenn wir den letztes Jahr nicht geholt hätten, dann hätten wir ganz, ganz oft ein langes Gesicht gemacht. Er hat uns gerade in der Rückrunde echt Punkte gesichert.
Ja. Kommt aber auch, glaube ich, momentan in dem Konstrukt im Vergleich zu den anderen nicht so wirklich durch.
Ja, leider. Also finde ich auch schade. Ich meine, mich freut es, dass wir unser Duo mit Andersen und Zambrano wieder am Start haben. Aber dass er dann nur 3., 4., 5. Wahl ist, tut mir auch leid für ihn.
Ja. Ja, hat er echt nicht verdient an der Stelle, aber gut.
Ne, halt ich sehe ihn da auch, also zumindest mal auf großer Augenhöhe mit Marco Russ. Ja, also als Innenverteidiger hat er mir eigentlich fast noch besser gefallen. Ja. Gut, ich meine, ich habe ihn jetzt dieses Jahr auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt auch ein Vergleich, der ein bisschen hinkt. Das mit letztem Jahr einfach zu vergleichen. Aber ja, nee, also hätte durchaus seine Einsatzzeiten verdient.
Ja. Ja gut, aber so ist es halt, wenn du einfach viele, viele gute Spieler für eine Position hast, ja, dann musst du halt irgendwo eine Auswahl treffen. Da bleibt halt dann auch der ein oder andere mal auf der Strecke.
Ja.
Das geht halt leider nicht anders.
Gut.
Ja, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch das Tippthema übrig für das Spiel gegen Freiburg am Wochenende.
Ja, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich erwarte einen klaren Sieg. Also ich will da nicht irgendwie hier mit so einem 1-1 oder so heimgehen, wo du dann nach dem ersten Spieltag dich weder als Fisch noch als Fleisch fühlst. Ich will nach dem Spieltag wissen, dass wir vor diesem kleinen Grenzverein da unten sind und erwarte da ein 3-1. Ich will auch mal Tore sehen. Mir sind das alles zu wenig Tore.
Ja, das stimmt schon. Oh, 3-1 gegen Freiburg. Ich hatte ja schon auf ein 3-0 im Pokal getippt. Da waren wir jetzt nicht so weit weg. Da hattest du nicht nur ein 2-0.
Wer hatte 2-0 getippt?
Ja, ja, also du brauchst dich nicht zu beschweren, dass du zu wenig Tore siehst, wenn du halt nicht mehr Tore tippst.
Deswegen gehe ich diesmal schon mal einen Schritt weiter. Also okay. Es ist davon auszugehen, dass Mielitz im Tor steht, ist ein Garant für Tore. Sag ich mal.
Sagst du jetzt einfach mal so von genau. Der Leber weg. ja, ich bin diesmal nicht ganz so, ich sag, das wird so ein 2-1.
Okay, aber auch ungefähr.
Obwohl?
Obwohl was?
Nee, das wird kein 2-1, wir haben Trapp im Tor. Was soll denn da passieren? Nee, dann wird es ein 2-0. Nee, ich revidiere meinen Tipp und sage 2-0. Mit Trapp im Tor können wir gar kein Tor kassieren. Das geht nicht. Das ist physikalisch und wissenschaftlich erwiesen vollkommen unmöglich. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Marvin jetzt in irgendwie einer von den beiden Dinger noch einen Tipp versteckt hat. Ich bin jetzt auch irgendwie zu faul, die jetzt noch beide anzuhören. Um zu gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Ich würde sagen, wir sind auch, glaube ich, durch für die Woche, oder?
Sind wir.
Sind wir. Gut, dann machen wir den Sack zu. Entschuldigen uns für die leichten Verwirrungen am Anfang. Den, glaube ich, so am ersten die Livestream-Zuhörer mitbekommen. Ich hoffe, dass das nächste Woche dann mit diesem experimentellen Setup hier ein bisschen besser funktioniert. Wir freuen uns natürlich über Feedback auf sämtlichen Kanälen, die euch so einfallen. Twitter, Facebook, Google+, Kommentare im Blog, E-Mail, whatever. Ihr findet in den Beschreibungen auch noch so einen Link zu so einer kleinen Aktion, wie ihr uns ein bisschen unterstützen könnt. Da werde ich auch demnächst nochmal was aufnehmen, um das nochmal ein bisschen genauer zu erklären, warum wir das tun und was wir da tun. Aber der eine oder andere kann da jetzt schon mal draufklicken und sich das durchlesen. Da steht schon mal eine ganze Menge von drin. Ja, ansonsten wünschen wir eine schöne Restwoche, bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!